Vielen Dank, dass ihr uns schon mal so mit in das Thema hineingenommen habt. Aber ich muss immer erst ganz woanders wieder starten. Denn bei diesem Propheten Hesekiel, im Moment ist der ja in der Tageslese dran. Und ich weiß nicht, wer von euch sich damit so jeden Tag versucht, auseinanderzusetzen mit diesem Propheten. Er ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Prophet. Nach der Eroberung von Israel durch die Babylonier war er mit nach Babylon geführt worden und dort hat er dann über 25 Jahre als Prophet gewirkt. Und in dieser Zeit hat Gott immer wieder zu diesem Propheten Hesekiel gesprochen durch Bilder und durch Visionen. Und einige von diesen Beschreibungen, die er dann so hat, die finden wir auch im Buch der Offenbarung des Johannes nachher wieder. Hesekiel hatte vor allem sehr ernste, sehr warnende Botschaften für die Israeliten, aber gerade im zweiten Teil durfte er ihnen immer wieder auch Mut machen. Er bezeugt zum Beispiel, dass Gott sich selber um sein Volk wieder kümmern wird und sagt, ich will das Verlorene suchen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken. Und er sagt, ich werde wieder einen richtig guten Hirten für mein Volk schicken. Gott verheißt den Israeliten, dass sie ein neues, ein lebendiges Herz bekommen werden, einen neuen Geist, der sie von innen verändern wird und sagt, ich will euch dieses neue Herz geben. Und dann darf Hesekiel sogar sehen, wie selbst der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern wie aus einem Haufen Knochen wieder Leben entsteht. Und wie Gott dann sagt, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euch aus euren Gräbern heraufhole und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. All diese Botschaften hat Hesekiel in seinem Buch. Aber am meisten Platz nimmt in diesem Buch die Beschreibung von einem neuen Tempel ein. Insgesamt 8 Kapitel beschreibt Hesekiel das. Er wird von einem Mann durch dieses Gebäude geführt und beschreibt sehr detailliert, was es da alles gibt in den Kapiteln 40 bis 47. Und dieser Tempel, der soll auf der Erde sein. Und dann heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wird dort in diesem Tempel einziehen. Und gerade diese Herrlichkeit, die prägt ja das Buch von Hesekiel, weil die immer wieder erwähnt wird, wie er versucht, die zu beschreiben, wie er gesehen hat, dass diese Herrlichkeit Gottes aus dem alten Tempel in Jerusalem ausgezogen ist und danach wurde dieser Tempel zerstört. Aber jetzt ist sie wieder da, jetzt zieht sie wieder ein und erfüllt diesen neuen Tempel. Und dieser Tempel ist das Zentrum einer Stadt, die den Namen trägt, hier ist der Herr. Und damit endet dieses Buch Hesekiel, dass es da eine Stadt geben wird mit dem Namen, hier ist der Herr. Jetzt gibt es sehr viele Deutungen für diesen Tempel, weil das auch ein sehr vielschichtiges Bild ist, aber am sinnvollsten erscheint es mir, dass dieser Tempel für Jesus Christus steht, für den Sohn Gottes und für das Reich, das in dieser Welt mit ihm angefangen hat. Denn mit diesem Tempel zeigt Gott, ich bin da. Und genau das wird durch Jesus Christus ja auch deutlich, der auch diesen Namen trägt, Immanuel, Gott mit uns. Und durch ihn kommt die Herrlichkeit Gottes wieder auf diese Erde, weil wir in ihm diese Herrlichkeit sehen, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Und Gott will diese Gemeinschaft mit uns Menschen, nicht erst in der Ewigkeit, schon hier auf der Erde. Und das zeigt er durch Jesus Christus. Und was das bedeutet, das wird am Ende von dieser Beschreibung deutlich. Und jetzt habe ich mich dahin gearbeitet, wo ich mit euch heute weitermachen will. Nämlich in Hesekiel 47, wo beschrieben wird, was von diesem Tempel ausgeht. Ich lese mit euch die Verse 1 bis 12, werde mich heute aber nur auf die ersten 5 Verse beschränken. In 3 Wochen kommen dann die anderen Verse dran. Könnt ihr euch schon mal merken, ich frage dann in 3 Wochen nochmal ab, was ihr so behalten habt davon. Aber heute lese ich erstmal alles. Der Mann brachte mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Tür des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Der Mann hatte eine Messschnur in der Hand und ging nach Osten. Er maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis ans Knie. Er maß noch einmal 1000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab und da war sein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Er fragte mich, hast du das gesehen? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in das Jordantal und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließt, wird alles leben. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Bäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss bewässert, der im Tempel entspringt. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Heute geht es nur um den ersten Teil, 3 Schwerpunkte. Erster Schwerpunkt heißt lebendiges Wasser. In der Sprache der Bibel ist lebendiges Wasser immer eine Bezeichnung für Wasser, das frisch ist. Also das aus einer Quelle kommt, das beständig nachfließt und das nicht abgestanden ist und irgendwann mal brackig wird. Und dieses lebendige Wasser hat immer was mit Gott zu tun. Deswegen haben wir eben ja auch im Psalm 36 gehört, dass er als die Quelle des Lebens bezeichnet wird. Und aus diesem Tempel fließt so ein lebendiges Wasser. Wir erfahren nicht ganz genau, woher es kommt, aber nur in diesem Tempel kann diese Quelle sein. Und das Wasser wird zu einem großen Fluss. Das ist erstaunlich, weil normalerweise ein Fluss entsteht, wenn mehrere Quellen zusammenfließen und dadurch immer mehr Wasser zusammenkommt. Aber hier gibt es nur einen einzigen Ursprung und keinen anderen Zufluss. Normalerweise würde ein Bach aus einer einzigen Quelle in der heißen Umgebung von Israel mit der Zeit verdunsten und versickern. Es wird vielleicht reichen, um ein paar Pflanzen helfen zu überleben, aber dann wäre dieses Wasser verschwunden. Aber hier wird es immer mehr. Letzte Woche sagte mir ein junger Mann, das kommt wahrscheinlich daher, dass das lebendiges Wasser ist, das vermehrt sich selber. Ja, so kann man es auch sehen. Es wird halt immer mehr. Das Interessante ist, hier wird das Wasser immer größer, immer tiefer, immer breiter. Und dieses Bild unterstreicht einige Aussagen, die Jesus im Neuen Testament gemacht hat. Er sagte zum Beispiel einer Frau am Brunnen in Samaria in Johannes 4, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Dass von Jesus etwas kommt, was immer frisch ist, was nie aufhört, was immer wieder neu sprudelt und Menschen satt machen kann. Das ist wirklich lebendig. Und das, was Jesus gibt, macht mich nicht nur satt, sondern es verändert mich, es bleibt in mir, es macht mich selbst zu einer Quelle. Und daraus kann man dann auch schließen, dass dieser Tempel auch ein Bild sein kann für mich selbst, weil mein Leib auch ein Tempel des Heiligen Geistes ist, aus dem dann etwas fließen kann. Von mir geht etwas aus, was meine Umgebung verändert. Dass du sagst, ich kann nicht schweigen von dem, was ich gehört, was ich erlebt habe. Dass du sagst, ich bin von etwas so erfüllt, so begeistert, dass ich es einfach weitererzählen muss. Dass von mir etwas ausgeht, was meine Umgebung verändert. Aber ich kann immer nur das ausstrahlen und das weitergeben, was ich selber habe. Habt ihr schon mal versucht, Fröhlichkeit auszustrahlen, wenn euch nach Weinen zumute ist? Habt ihr schon mal versucht, jemanden zu beruhigen, wenn ihr selber nervös seid? Oder habt ihr es schon mal geschafft, jemanden zu ermutigen, obwohl ihr selber überhaupt keine Hoffnung habt? Und denkt, das hat doch alles sowieso keinen Sinn. Jesus gibt uns so viel. Er gibt uns Freude. Er gibt uns Frieden, Ruhe, Vertrauen, Mut. Und das ist etwas, was ich ausstrahlen kann, wenn ich es von Jesus bekommen habe. Aber ich merke immer wieder, diese Dinge wie Freude, wie Frieden, wie Mut habe ich nicht dauerhaft. Sondern was mich erschreckt ist, diese Dinge versickern so oft in meinem Alltag. Dann habe ich mal Freude und irgendwann ist sie wieder weg. Und ich denke, was ist davon geblieben? Da habe ich mal ein bisschen mehr Mut und denke, ich traue mir was zu und Jesus traue ich auch alles zu und irgendwann versickert das so im Alltag. Und deswegen spricht Jesus hier nicht von diesen Dingen, sondern er spricht von etwas, was auch in schweren Zeiten bleibt, was immer da ist und was ich immer von ihm bekomme und in mir trage. Dieses lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, ist der Heilige Geist. Und das macht Jesus selber auch einmal deutlich in Johannes 7, wo er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Dieses Wasser, das Hesekiel sieht, ist ein Bild für den Geist Gottes, der von Jesus kommt, der mich erfüllt, der durch mich wirkt. Und dieser Aspekt, der wird durch einige Tatsachen auch unterstrichen. Habt ihr noch im Kopf, wie oft dieser Mann, der Hesekiel begleitet, eigentlich eine Strecke abgemessen hat? Wie oft hat der gemessen? 6-mal? 4-mal? Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? 5-mal? 4 ist schon ganz richtig. Man hat es jetzt so oft gehört und immer wieder 1000 Ellen, denkst, na, wie viel war es jetzt am Ende? Also 4-mal, immer 1000 Ellen, also 500 Meter und jedes Mal ist das Wasser ein wenig tiefer. Also es dauert eine gewisse Zeit, aber das, was von Jesus kommt, breitet sich aus, es wächst und zwar unaufhaltsam. Nicht alles auf einmal, aber es wächst nach und nach. So ist das mit dem Reich Gottes, das klein angefangen hat und immer weiter sich ausbreiten wird. So ist das mit dem Evangelium, das klein angefangen hat und sich immer weiter ausbreiten wird. Und nachdem Jesus die Erlösung am Kreuz vollbracht hatte, von den Toten auferstanden war, da sagte er seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und auch hier beschreibt er wieder 4 Schritte, die das Evangelium nehmen wird, wo es sich ausbreitet. Nicht nur in Jerusalem, da wo man so mit den Knöcheln im Wasser steht, nicht nur in Judäa, also unter den Juden, wo man so bis zu den Knien im Wasser steht, sondern auch in Samaria, wo Mischvölker waren, wo auch die Heiden schon waren. Interessanterweise, das sind immer die Unbeschnittenen, da geht das Wasser bis zur Hüfte, weil darum geht es nachher immer auch. Und es wird dann noch weitergehen bis an das Ende der Erde. Alle dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist eine Möglichkeit, diesen Text zu verstehen und zu sagen, dieses Wasser ist der Heilige Geist, der sich ausbreitet, durch den Gottes Geist in diese Welt kommt, das Evangelium wächst und sich ausbreitet. Aber ich sehe in diesem lebendigen Wasser für mich etwas anderes, einen etwas anderen Schwerpunkt. Denn für mich steht in diesem lebendigen Wasser, entdecke ich viel mehr diese unerschöpfliche Gnade und Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Ich sehe hier drin, das ist eigentlich ein Strom der Gnade, der jeden verändert, der mit ihm in Berührung kommt. Es ist ein Strom der Gnade, der von Gott selber ausgeht und durch den das geheilt werden kann, was kaputt ist, was hoffnungslos ist und was verloren ist. Und das unterstreicht die gesamte Botschaft im Buch Hesekiel. Dass Gott selber sagt, ich will das Verlorene wieder suchen, das Verwundete verbinden, das, was schwach ist, will ich stärken. Und das geht nur, wenn ich gnädig bin, wenn ich mich über diese Menschen erbarme. Dass Gott sagt, ich möchte euch Menschen ein neues Herz geben, euch von innen verändern, aber das geht nur, weil ich euch gnädig bin und euch nicht fallen lasse. Dass Gott sagt, ich möchte selbst die Toten wieder lebendig machen. Und das geht nur, weil ich gnädig bin, weil meine Gnade auch für dich reicht. Und für mich ist eine Beobachtung dafür sehr entscheidend. Woher weiß Hesekiel eigentlich, wie tief das Wasser ist? Weil er da reingeht. Warum geht er da rein? Damit er weiß, wie tief es ist. Aber er geht nicht freiwillig rein. Immer nur der Mann schickte ihn ins Wasser. Dieser Mann hätte ja auch eigentlich seine Messlatte ins Wasser halten können und sagen, so tief ist das hier, so tief ist das hier. Aber jedes Mal sagt der Hesekiel, rein. Du musst sogar durchgehen, hin und wieder zurück. Hesekiel soll nicht nur von außen beobachten, wie tief das Wasser wird. Er soll nicht einschätzen, wie tief es wohl sein könnte. Er muss es selber erleben. Er muss hinein, er muss hindurchgehen und wieder zurückkommen. Was wird eigentlich größer und tiefer, je länger ich mit Jesus lebe? Mein Glaube? Mein Vertrauen? Meine Liebe? Meine Freude? Ja, hoffentlich. Aber ich glaube, vor allem werde ich immer abhängiger von Jesus, je länger ich mit ihm lebe. Ich werde immer mehr merken, dass ich seine Gnade brauche und seine Vergebung brauche, weil ich immer mehr erkenne, was ich alles nicht habe, was ich nicht mitbringe, was bei mir nicht genügt und was mir ohne Jesus fehlen würde. Und dann kann ich nur noch sagen, Jesus, ich brauche dich. Und zwar jeden Tag mehr. Und bevor Gottes Geist mich erfüllt, bevor irgendetwas von mir überfließen kann, muss sich etwas in mir verändern. Muss ich erstmal erfahren, dass ich diese Gnade in meinem eigenen Leben brauche. Die Frau, mit der Jesus am Jakobsbrunnen in Samarien gesprochen hat, die hat erst verstanden, wer Jesus ist, als er aufgedeckt hat, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Und erst dann hat sie begriffen, da begegnet mir einer mit Gnade und stößt mich nicht einfach weg. Und erst dann konnte sie losgehen und andere Menschen einladen, sagen, guck mal selbst, ob das nicht der entscheidende Mann ist. Bevor zu Pfingsten durch Gottes Geist die erste Gemeinde entstehen konnte, ging den Menschen die Botschaft durchs Herz und hat sie getroffen. Und sie haben sich gefragt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann bekommen sie den Hinweis, ihr braucht den Umkehr, ihr braucht die Umkehr und ihr braucht die Taufe auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Ihr müsst zuerst mal diese Gnade Gottes in eurem Leben erfahren, diese Vergebung in Anspruch nehmen und danach wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst zuerst mal diese Buße üben und sagen, ich muss diese Gnade für mich erleben, selber in diesen Strom der Gnade hinein, bevor ich merke, was sich wirklich verändert und bevor aus mir etwas anderes herausströmen kann. Und das ist für mich eine der Beobachtungen, die mich ziemlich beschäftigt und berührt hat. Und deswegen heißt der dritte Schwerpunkt, der mich in diesem Bild bewegt, es geht hier auch um den Fluss des Lebens. Um den Fluss meines Lebens. Deswegen sehe ich das im Moment jedenfalls so, der Mann, der Hesekiel diesen Tempel zeigt, der ihn in diesem Fluss entlang führt, das ist für mich wie der Heilige Geist. Das ist für mich diese Aufgabe, die der Geist hat, der mich begleitet auf dem Weg am Fluss meines Lebens entlang. Und von Zeit zu Zeit hält er an und fragt, Olaf, siehst du eigentlich noch die Güte und Barmherzigkeit, die dich die ganze Zeit begleitet hat? Weißt du noch, wie sehr du die Vergebung brauchst, gerade jetzt? Hast du noch wahrgenommen, dass Gottes Gnade auch hier in dieser Situation für dich da ist? Und dann sagt er mir, Olaf, geh durch, geh da rein. Du musst es wieder selber spüren, selber erleben, dass diese Gnade jetzt und hier für dich da ist. Und ich brauche jemanden, der mich im Lauf meines Lebens immer wieder in dieses Wasser der Gnade hineinschickt, damit ich es erlebe und mich nie daran gewöhne. So geht es mir im Blick auf meinen Dienst in der Verkündigung, wo ich jetzt so in der letzten Zeit festgestellt habe, dass ich jetzt schon über 40 Jahre angefangen habe, diesen Verkündigungsdienst zu machen, in der Jungschar früher, und wo ich dann im Jugendkreis meine ersten Andachten zusammengestammelt habe, wo ich die Ausbildung gemacht habe und dann in so vielen Gemeinschaften und Gemeinden als Prediger unterwegs gewesen bin. Es tut mir gut, immer wieder anzuhalten und mir vom Geist Gottes sagen zu lassen: Olaf, auch hier brauchst du diese Gnade. Geh mal wieder durch, damit du nicht hochmütig wirst und nicht meinst, du hättest alles im Griff. Weißt du noch, was du erlebt hast? Und weißt du noch, was dich da wirklich getragen hat in dieser Zeit? So geht es mir auch im Blick auf meine Ehe. Meine Frau und ich hatten vor kurzem unseren 20. Hochzeitstag und unsere Kinder haben uns da einige Bilder zusammengestellt auf diesem gemeinsamen Weg. Wir haben da so einen ganzen Bilderrahmen gekriegt, lauter Bilder. Immer sind wir beide drauf zu sehen, ist ja auch schön. Da weiß ich, wie meine Frau sich verändert hat im Laufe der Zeit. Sie ist immer schöner geworden. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Aber bei jedem Bild war es, als ob Gott mich wieder in dieses Wasser der Gnade hineinschickt und sagt: Weißt du noch, wie ich dich damit beschenkt habe? Bei diesen unterschiedlichen Situationen, bei dem, was wir zusammen erlebt haben, weißt du noch, dass auch da wieder meine Gnade für dich da war? Und es geht mir in so vielen Bereichen so, wenn ich darüber nachdenke: Wie kommt das eigentlich, dass wir jetzt in einem Haus wohnen dürfen, das uns gehört? Wie kommt das eigentlich, dass wir eine Familie haben, in der viel wächst? Wie ist das eigentlich im Blick auf die Gemeinde, was sich da verändert hat? Immer wieder werde ich an diesem Fluss entlang geführt und merke, dass Gottes Geist sagt: Geh wieder rein. Du musst auch hier merken, dass es Gnade ist, die dich trägt. Und dann gab es Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich alles im Griff habe, dass ich genau weiß, wie die Dinge laufen, dass ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und dann durfte die Gnade meine Füße umspülen. Den Rest kriege ich schon selber hin. Aber es gab eben auch Situationen, wo es überhaupt nicht richtig voranging, wo es so zäh und mühsam war, wo es so viel zu organisieren gab, wo ich gemerkt habe, wie unterschiedlich Menschen auf Stress reagieren können, wo wir vergessen haben, klare Absprachen zu treffen. Und ich habe so oft übersehen, dass ich auch gerade dann knietief in seiner Gnade gestanden habe. Und nur deswegen konnten wir manches aussprechen, konnten Dinge bereinigen, konnten manches verändern und klären. Aber dann gab es eben auch Momente, in denen uns der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und wo wir nicht mehr stehen konnten. Wo wir nicht mehr wussten, wie sollen wir das schaffen, wie sollen wir damit eigentlich umgehen. Und auch da, wieder hineingeschickt: Geh durch. Und wenn du nur schwimmen kannst, es ist seine Gnade, die dich hier trägt, die dich umgibt. Wir haben das eben gesungen: Im Strom der Gnade schwimme ich. Ich werde am Fluss meines Lebens begleitet und immer wieder hineingeschickt. Manchmal müssen mir die Füße gewaschen werden, manchmal brauche ich ein komplettes Reinigungsbad. Aber je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr brauche ich ihn, desto mehr brauche ich seine Gnade. Ich werde auf diesem Weg nicht besser, ich werde nicht selbstsicherer, ich werde eigentlich eher dankbarer und abhängiger. Es genügt nicht, dass ich neben dem Strom der Gnade hergehe. Es genügt nicht, dass ich alles darüber weiß. Ich muss rein. Ich muss es selbst erfahren. Und nur dann kann ich auch anderen davon berichten und sie dazu einladen. Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn dir Gnade geschenkt wird? Erst nachdem Hesekiel diese Erfahrung im Strom der Gnade gemacht hat, geht der Mann mit ihm wieder zurück und zeigt ihm die Bäume, die an diesem Fluss wachsen. Die stehen für die Frucht, die aus einem Leben mit Jesus entstehen, was sich dadurch für mich und auch für andere Menschen verändert. Aber Jesus wird mich immer zuerst mit seiner Gnade beschenken und erfüllen, bevor er mir eine Aufgabe gibt oder mich fragt: Was ist für eine Frucht aus deinem Leben gewachsen? Er wird mich immer zuerst mit seiner Gnade beschenken. Und ein Detail unterstreicht für mich diesen Gedanken noch einmal auf eine besondere Weise. Wir haben ja eben festgestellt und nachgezählt, der Mann misst viermal. Und er lässt Hesekiel eine immer neue Dimension erleben von dieser Tiefe. Und das hat mich erinnert an ein Gebet, das Paulus einmal aufgeschrieben hat in Epheser 3. Er hat dort geschrieben: Es ist mein Gebet, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und gegründet ist. Das wird euch dazu bewegen, zusammen mit allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Die Liebe Christi, seine Gnade, die alles andere übertrifft, die muss ich immer mehr kennenlernen, aber dafür muss ich hinein und sie selber auch an mein Leben heranlassen. Und erst dann begreife ich die Breite dieser Liebe. In den unterschiedlichsten Situationen, in der ganzen Bandbreite meines Lebens ist sie da. In den schönen Momenten und auch in den Momenten, die ich am liebsten streichen würde. In den einsamen Zeiten, wo irgendwie keiner da war. Und auch in den Momenten, wo ich gemeinsam erlebt habe, wie gut es ist, Gemeinschaft zu erleben. Und dann immer wieder zu sagen, vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat, deine Sünden vergeben hat, dich von deinen Gebrechen geheilt hat, dich von deinem Verderben erlöst hat und dich gekrönt hat mit Gnade und Barmherzigkeit in der ganzen Bandbreite des Lebens. Und ich erkenne nach und nach die Länge. Egal wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich Jesus verstanden habe, bis ich begriffen habe, was er eigentlich von mir will und was er mir bedeutet. Er hat mich begleitet. Er ist mir lebenslänglich treu. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ich beginne die Höhe zu ahnen. Diese Liebe, die alles andere überragt, die größer ist als ich, die größer ist als meine Höhenflüge, die ich manchmal habe, größer als meine Erfolge, die ich vorzuweisen habe, die größer ist als meine Angst, die größer ist als meine Sorgen. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten und ihm vertrauen. Und ich erlebe die Tiefe. Selbst da, wo ich verzweifelt bin, wo ich ratlos bin, wo ich mich einfach nur noch fallen lassen kann, wenn meine Schuld mich belastet, ich werde getragen. Ich bin in Gottes Hand, selbst dann, wenn ich sterbe und mein Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten und ihm vertrauen, obwohl wir nur Staub sind, obwohl er weiß, dass wir wie Gras sind, seine Gnade bleibt. Mich bringt dieser Text immer mehr zum Staunen, aber auch zum Nachdenken. Hesekiel sieht und erlebt etwas von diesem Wasser des Lebens. Von diesem lebendigen Wasser, das von Gott selbst kommt, diesen Strom der Gnade, den er fließen lässt. Und Hesekiel nimmt mich mit diesem Text immer wieder mit und lädt mich ein, lass dich auch heute von dieser Gnade verändern. Komm mit mir hinein und erlebe diese großartige Liebe Gottes. Und dann lad andere ein, damit auch sie diesen Gott kennenlernen. Ich wünsche euch, dass euch das in der neuen Woche prägt, begleitet und euer Leben mit einer ganz neuen Freude und Kraft erfüllt. Amen. Und wir singen und bekennen gemeinsam diese Tatsache, indem wir singen: Allein deine Gnade genügt.